Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Linz ist berühmt für seine Linzer Torte. Zwei Clubs in der Bundesliga, ein vielfältiges Kulturangebot und für Anton Bruckner. Das Bruckner Haus, die Anton Bruckner Universität, das Anton Bruckner Orchester und. Eng mit dem Namen ist auch mein heutiger Gast verbunden. Herzlich willkommen, Norbert Travöger, künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz und künstlerischer Leiter der ersten oberösterreichischen Kulturexpo Anton Bruckner 2024.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Travöger, wurde Ihnen die Liebe zur Musik und zur Kultur eigentlich in die Wiege gelegt?
Na, wenn man Musikerkind ist, ist der Verdacht hoch, dass das so ist. Auf alle Fälle, mein Vater war in den 70er Jahren Kurkapellmeister in Bad Schallerbach. Dort bin ich aufgewachsen und so bin ich vom ersten Tag sozusagen in Konzerten gewesen und bin von Musik umgeben gewesen. Mein Vater ist Flötenspieler. Der war zu Hause also omnipräsent, aber es hat mich sehr früh die Begeisterung und Leidenschaft für die Musik erwischt.
Heuer steht in Oberösterreich alles im Zeichen der Kultur und im Zeichen Anton Bruckners. Das Jahr 2024 ist dem Gedenken an seinen 200. Geburtstag gewidmet. Wie kam es Ihrerseits zu dieser Leidenschaft für Bruckner und dessen Schöpfung, die bis heute großen Einfluss auf die Musikgeschichte hat?
Das war auch sehr früh, fast beunruhigend früh. Im Alter von 8 Jahren bin ich beim Durchforsten der Plattensammlung meines Vaters über die 4. Symphonie von Anton Bruckner, die romantische, gestoßen und habe mir die auf dem Plattenteller aufgelegt. Das war ja auch doch ein spezieller Vorgang, den man heute gar nicht mehr kennt. Und es hat mich erwischt. Das war einfach ein Elementarerlebnis für mich, wie eine Höhle zu entdecken. Bin am Land aufgewachsen, wir haben auch Höhlen entdeckt. Aber so eine Höhle war auch diese Symphonie. Und es war dann Tage und Wochen lang, dass ich mich immer wieder darin zurückgezogen habe und einfach fasziniert habe und gestaunt, dass sowas gibt. Und diese Faszination und diese Leidenschaft für die Musik Bruckners, die eine Art Sonderleidenschaft in meinem Leben ist, ist bis heute andauernd.
Gibt es ein Lieblingswerk?
Nein, ich werde nichts sozusagen der Versuchung erlegen, dass ich mich da irgendwie fixiere. Heute das, morgen das, immer das, was ich höre. Und nicht nur Bruckner.
Gibt es von Bruckner ein Werk, das wir vielleicht auch alle kennen?
Weltberühmt ist sicher sein Locus Iste. Das wird auf der ganzen Welt von jedem Chor, der ein bisschen was auf sich hält, gesungen und ist auch ein erstaunlich kurzes Bruckner-Stück von 3 Minuten und 48 Takten.
Anton Bruckner, seine Werke, sein Wirken, wir feiern das heuer im großen Rahmen. Was wünschen Sie sich denn, dass auch nach diesem Bruckner-Jahr nachhaltig bleibt?
Ich hoffe sehr viel und ich denke sehr viel, weil dieses Feiern ist kein Gedenken, sondern ist eine Beschäftigung mit Bruckner und damit mit uns, von den Blasmusik und den Chören und auch sozusagen nicht musikalischen Gruppierungen, Vereinigungen, Menschen, Institutionen. Der Bruckner ist sozusagen in diesem Jahr eine Vergrößerungsfigur der oberösterreichischen Kultur, die ja unglaublich vielfältig ist. Und wir haben oft ganz wenig Bewusstsein, dass wir vermutlich einen der intensivsten Kulturlandstriche Europas leben. Und diese Vielfalt und neue Allianzen, Kombinationen, Zusammenarbeit, im Gespräch zu sein, sich mit den Wurzeln zu beschäftigen. Bruckner war Lehrer, hat eine oberösterreichische Biografie, eine ganz vielfältiger, war ein leidenschaftlicher Tänzer, war ein Improvisator, war einer, der bei den Heiratsanträgen gescheitert ist. Das ist so viel in dieser widersprüchlich ambivalenten, faszinierenden Figur, kann man gut andocken ins Jetzt. Und wenn wir uns jetzt mit uns beschäftigen, im Gespräch sein, ist das sozusagen eine Bewusstseinserhöhung und sozusagen Kultur. Im Gespräch sein ist auch Kultur, sich aneinander reiben, respektvoll sein. Und insofern bin ich großer Hoffnung, dass viel bleiben wird, weil einfach viele Leute im Gespräch sind und bleiben werden.
Sie haben erwähnt, Ihr Vater war Flötist, Sie sind Flötist. Das ist jetzt kein typisches Männerinstrument, um alle Vorurteile zu bedienen.
Heute ist ganz sicher, dass der weibliche Anteil an Flötenspielerinnen viel größer ist. Das hat sich einmal ein bisschen gedreht, aber in unserer Familie, mein Onkel war Flötist, mein Vater ist Flötist, meine Schwester ist Flötistin bei den Wiener Philharmonikern. Es gibt sie noch, die Männer, aber es ist ja wie überall, überhaupt generell auch im Musikstudium, dass die Frauen einfach im Vormarsch sind.
Die Aufnahme zu der Musikhochschule war so ein bisschen ein Hindernis, habe ich gelesen, für Sie. Was hat Sie trotzdem angetrieben oder was treibt Sie auch heute an, immer wieder sich zu versuchen, sich zu bemühen?
Ich wollte zu einem bestimmten Lehrer und da habe ich mehrere Anläufe gebraucht, habe es dann geschafft und war unglücklich, weil es nicht funktioniert hat. Aber das Dranbleiben nach sozusagen Niederlagen in Krisen, das also auch als Herausforderung zum Weitermachen zu sehen, das liegt mir schon und ist eigentlich was Brucknerisches. Der hatte auch unglaublich viele Krisen, Momente und ist am nächsten Tag wieder aufgestanden und ist dran geblieben. Es gilt einfach sozusagen seiner Leidenschaft, sein Herz sozusagen zu folgen und da muss man auch manchmal ganz schön durchtauchen und schlaflose Nächte und Krisen durchtauchen, aber weitermachen. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
Die doch vielen negativen Schlagzeilen rund um das Brucknerhaus, rund um den Brucknerhaus-Chef waren zuletzt in aller Munde. Wie stehen Sie dazu?
Na, wo Schatten ist, braucht es dann auch viel, viel Licht, um genau zu schauen, was ist. Das passiert, glaube ich, jetzt gerade. Ich finde es ein bisschen schade, dass sozusagen dann der Schatten auch über die ganze Kulturszene sich wirft. Aber es wird aufgeklärt werden und es wird Licht und dann ist das auch einzuordnen.
Sie haben sich der Musik und auch der Literatur verschrieben. Wie können wir uns Ihr Haus, Ihre Wohnung vorstellen? Überall Partituren, Noten, Notenständer, Bücher oder wie sieht's da aus? Können Sie uns einen kleinen Einblick geben?
Ich habe eine eigene Art von Ordnung, mit der meine Frau nicht recht glücklich ist, weil ich so offensichtlich schaut's nach Chaos aus, aber das habe ich eigentlich seit meiner Kindheit. Das ist eine eigene Art von Ordnung. Ich finde das meiste. Viele Bücher, natürlich Noten und vor allem im Büro auch stapelweise Stapeln von schriftlichen, von Büchern, von aufgeschriebenen, dazwischen Noten und andere Gegenstände. Durchaus sozusagen eine Versuchsstation für einen Weltuntergang, für Außenstehende, für mich sozusagen ein Wohlfühlort.
Für viele ist Musik Entspannung. Ist das für Sie auch noch so, auch wenn Sie sich beruflich damit beschäftigen oder gehen Sie lieber anderen Hobbys und Leidenschaften in Ihrer Freizeit noch nach?
Na, Musik ist schon das Wunder meines Daseins, aber da gibt's ganz unterschiedliche Aggregatzustände des Zuhörens und Partizipierens. Ich sitze wahnsinnig gerne im Konzert oder in der Situation, wo mir vorgespielt wird oder wo ich selber spiele, also eine fokussierte. Das ist ja sozusagen eine sehr aktives Zuhören, da ist man ja dabei. Und dann gibt's natürlich auch den Moment, den ich vielleicht weniger oft in meinem Leben habe, wo nebenbei Musik läuft, um mich zu berieseln. Aber Musik vermag so vieles, uns zusammenzubringen, uns zu verbinden, uns zu begeistern, uns zu unterhalten, vielleicht auch manchmal zu irritieren, aber im Hören steckt, im Zusammengehörigkeit steckt ja das Hören. Und sozusagen gerade das Feld der Musik ist sehr auf das Hören. Wir empfinden dabei Zusammengehörigkeit und ich komme da oft zur Ruhe und so ist es eigentlich schon Hobbys. Ich fahre gerne ein bisschen Rad und sitze im Kaffeehaus und lese gern. Aber Musik ist schon die bestimmende Atmosphäre in meinem Leben.
Sie haben ein neues Buch geschrieben. Es heißt Bruckner, Journal einer Leidenschaft. Natürlich handelt es von niemand Geringerem als Anton Bruckner. Wie lange haben Sie geschrieben? Wie schaut so ein Schaffungsprozess eines Buches bei Ihnen aus?
Ich könnte jetzt sagen, schon mein ganzes Leben lang, weil die Beschäftigung mit Bruckner seit meinem 8. Lebensjahr ist. Aber so in den letzten Monaten fokussierter ist ja die Form zu finden und vor allem ist Zeit zu finden, was in diesen Tagen, Jahren nicht ganz so leicht ist, weil die Vorbereitungen für das Bruckner ja im letzten und vorletzten Jahr schon wahnsinnig intensiver. Und da mussten halt die Nächte herhalten oder die frühen Morgenstunden und viel Disziplin und eine wahnsinnig tolle Lektorin, die mich auch bei der Hand genommen hat, um dort zu landen, um fertig zu werden. Es ist immer ein schöner Prozess, weil das sozusagen auch ein bisschen Reflektieren ist und ich schreibe wahnsinnig gern und das durch Manifestieren. Es ist ein Journal, es ist wie eine Art Tagebuch. Ich schreibe darin auch Briefe an Bruckner, ziehe viele Verbindungen ins Jetzt, berichte über ihn. Es soll eigentlich vor allem begeistern, wenn wir Leidenschaft ein bisschen begeistert für Musik, Kunst, für Kultur und für Bruckner, dann wäre das sehr schön.
Also viel Zeit investiert, Sie sind ja auch Familienvater. Wie stellen wir uns da so einen typischen Sonntag im Hause Traböger vor? Sie sitzen und schreiben und musizieren und die Kinder und ihre Frau lauschen und hören zu oder beschäftigen sich auch oder stehen sie am Herd?
Ja, das ist sozusagen das idyllische Bild. Aber die Sonntage schauen oft ganz unterschiedlich aus. Gerade in diesen Tagen oder Jahren sind natürlich oft Veranstaltungen. Also wir sind gemeinsam unterwegs. Gott sei Dank ist meine Frau auch sehr musikbegeistert und interessiert und die Töchter sind es von der Geburt an gewohnt, immer dabei zu sein. Das ist eigentlich eine große Selbstverständlichkeit. Sind in Konzerten oder Ausstellungen, gehen dazwischen essen. Wir sind meistens unterwegs, wohin zu konkreten. Es ist eigentlich ganz selten, dass sozusagen die ganze Familie im Bett liegen bleibt. Sehr aktiv.
Sie haben Ihre Töchter erwähnt, die sind musikbegeistert. Spielen die auch schon ein Instrument?
Ja, beide. Die ältere Geige und die jüngere Klavier.
Gibt die Hausmusik Travöger?
Gelegentlich, nicht so, wie man sich es vorstellt, dass da irgendwie wöchentlich Kammermusikabende werden, aber wir spielen schon miteinander. Ich bin dann manchmal auch erstaunlich ungeduldig. Ich war jahrzehntelange auch Flötenlehrer mit meinen Töchtern, muss mich dann selber beim Schopf packen. Aber ich bin kein Eislaufvater, der so sagt, unbedingt muss das sozusagen jetzt, wir streben eine Karriere an. Die sollen wirklich machen, was ihre Leidenschaft und was sie. Sie kommen einfach mit Dingen in Berührung. Was dann bleiben wird, werden wir sehen.
Jetzt haben wir die Tonaufnahmen, Schallplatten, Bücher. Wie sieht's mit der digitalen Welt aus? Ist Kunst auch digital?
Ja, unbedingt. Das ist ein Raum, ein Resonanzraum unserer Tage. Ich bin selber sehr gern auf den sozialen Medien bei allen Nachteilen, die es dabei gibt. Das ist ein großer Kommunikationsraum. Und wir müssen das auch lernen. Ich glaube, das ist auch ein neuer Kulturraum, mit dem wir den Umgang auch in der Achtsamkeit und Respekt lernen müssen. Aber alles ausprobieren und nutzen und einfach ein hohes Bewusstsein dafür entwickeln, was ist. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Kommunikationsraum und auch oft ein sehr origineller Kommunikationsraum, wenn das richtig bespielt wird.
Das heißt, heute waren Sie schon am Handy und haben Ihre Social-Media-Kanäle gecheckt.
So ist es.
Ist das der erste Griff nach dem Aufstehen sozusagen zum Handy?
Es ist einer der ersten Griffe sozusagen zu schauen. Das ist man natürlich, das ist auch ein bisschen die Schattenseite. Man wird ein bisschen süchtig und glaubt, was zu verpassen. Da erwische ich mich auch manchmal, aber so ist es halt.
Ihr Stil, Ihre Kleidung, Ihre Brille, sind das so Markenzeichen von Ihnen?
Ja, höre ich und nehme ich natürlich selber bewusst, aber da steckt ja kein Plan dahinter. Das hat sich so entwickelt, aus einem Bedürfnis heraus, so zu sein, wie ich bin, und bin da quasi hineingewachsen und werde da heute offensichtlich darüber identifiziert.
Zum Abschluss, vielleicht haben Sie einen Tipp für uns, welche Veranstaltung oder welches Highlight dürfen wir heuer im Bruckner Jahr nicht verpassen?
Das ist wirklich ganz schwierig. Wir haben eine unerhörte Vielfalt im ganzen Land. Ich würde einfach auf anton-bruckner-2024.at abtauchen. In Abtauchen stehen die Initiale von Anton Bruckner ab drinnen. Und schauen, es gibt große Konzerte, es gibt jetzt die wunderbaren Ausstellungen, die in St. Florian, Ansfelden, Steyr, Enns, auch in kleinen Orten Kronsdorf und Windhag passieren. Es gibt Vermittlungsprogramme, wo die Leute, es gibt Bruckner im Wirtshaus. Es gibt den großen Symphonienzyklus mit dem Bruckner Orchester und der Markus Poschner. Es kommt das Brucknerfest. In Ars Electronica kann man in Deep Space mit dem Bruckner Orchester täglich mit Playing Anton spielen. Es gibt Kulinarik, es gibt Bruckner Most und Sekt. Es gibt Sportveranstaltungen, es gibt Theater Bruckners Affe in Villaring im Sommer, sicher auch. Es ist der Klangwald, wo man täglich hinspazieren kann im Kürnberger Wald. Es wird im Herbst das erste quantenphysikalische Konzertereignis der Musikgeschichte geben, auch vom Blasmusikkonzert bis zum Improvisationskonzert miteinander was machen. Also, man muss einfach nur neugierig sein. Das ist die Empfehlung. Ich versuche möglichst viel dabei zu sein und ich freue mich, wie viel Menschen und Energie und Begeisterung und Zusammenarbeit ich erleben darf.
Danke für das Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.